Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung. Der erscheint ja alle zwei Wochen gratis und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich bei diesem Vorhaben unterstützt, denn das wird komplett unabhängig konzipiert, ohne Kooperation, ohne Werbung. Es hilft mir natürlich, wenn ihr über Steady ein Abo für mich abschließt. Dieser Podcast streift ja mal kulturwissenschaftliche Themen, mal geht es um Spielanalyse. Und heute ist so ein bisschen beides dabei. Das freut mich auch. Und ich grüße erstmal den Markus Bassermann. Hallo.
Hallo.
Markus, du hast in Hamburg und Oslo Soziologie und Geschichte studiert. Du hast deinen Master gemacht mit einer Arbeit über die Hamburger Baugenossenschaften und bist auch als Historiker angestellt bei dem Museum für die Hamburger Genossenschaften. Habe ich das jetzt so richtig verpackt?
Ja, das kommt ungefähr hin, genau. Meine Arbeit war über die Baugenossenschaften im Nationalsozialismus. Das war dann so ein bisschen gegen Ende in meine Spezialisierung, diese Verwobenheit NS-Zeit-Arbeitergeschichte. Und das Museum, nicht nur den Hamburger Konsumgenossenschaften, sondern generell eigentlich den deutschen Konsumgenossenschaften. Also ich kann jetzt so Sachen sagen wie die Pro, GEG, bei wem da jetzt so ein Ausrufezeichen hochgeht, der weiß, was gemeint ist. Ansonsten können wir gleich im Gespräch dann noch mehr drauf eingehen, weil das ist so ein ganz spannendes Thema, wo das allgemeine Wissen in gar keinem Verhältnis steht, also Nichtwissen, zu dem, wie groß das war, vor allem in der Weimarer Zeit.
Und da ging es auch um Lebensmittelversorgung oder sowas, ne?
Ja, genau. Also das muss man sich so vorstellen, Konsumgenossenschaften, man kennt natürlich die Baugenossenschaften, das war das Gleiche für das ganze Segment des alltäglichen Verbrauchs. Also alles von Seifen, Lebensmitteln und so weiter. Geboren aus der Reflexion draus, naja, wenn der freie Markt uns das im Rahmen von Qualität oder Preisgerechtigkeit nicht bereitstellen kann, machen wir es halt selbst. Und das hat angefangen bei Krämerläden und ist dann auf eine Art immer in so einer Flucht nach vorne eskaliert zu: Irgendwann müssen wir auch die ganze Logistik und die Fabriken genossenschaftlich aufbauen. Und das ist dann in der Weimarer Zeit, waren das dann auch unter den günstigen politischen Bedingungen wirklich riesige Konzerne, die wirklich den Großteil der deutschen Arbeiter versorgt haben.
Und die haben sich auch gehalten bis in die Moderne, ne? Einige, oder?
Ja, auf eine Art. Also natürlich gab es die Zensur mit der NS-Zeit. Das ist jetzt wieder sowas, da kann ich jetzt einsteigen und dann rede ich eine halbe Stunde und einfach nur kurz sagen, das war eine schwere Zeit, die dann auch in den 40ern geendet hat mit der Zerschlagung dieser Genossenschaften, der Überführung in die Deutsche Arbeitsfront. Und dann in der BRD gab es zwar eine, und in der DDR auch, gab es zwar eine Rückführung genossenschaftlichen Eigentums, aber insbesondere im Westen standen die Zeichen dann ja auch eher auf einer nochmal freien Marktwirtschaft und freier Konkurrenz. Es gab dann das neue Phänomen von Multis, also diese nochmal anders international aufgestellten Konzerne. Und das waren verschiedene Faktoren. Deswegen standen diese Konsumgenossenschaften im schweren Boden und konnten sich nie so richtig erholen. Und das ist dann geendet mit, man kennt vielleicht noch Coop, die Coop-Supermärkte und später die Sky-Supermärkte. Und das waren dann die letzten Ausläufe. Das gab eine große Fusion. Alle Konsumgenossenschaften wurden zu der Coop AG, also eine Aktiengesellschaft, die dann zum einen nicht gut bestehen konnte am freien Markt. Gleichzeitig gab es da Korruptionsskandale, dass das 89 alles auf eine Art kollabiert ist.
Okay, ich merke schon, du steckst da so tief drin, dass du da so viele Fakten auf einmal zusammenfassen kannst. Und findet mehr dazu im Hamburger Genossenschaftsmuseum. Wo genau liegt das?
Das ist sehr gut gelegen, direkt am Hauptbahnhof. Also wer das DGB-Haus kennt, Besenbinderhof 62 ist das.
Okay. Und ich hatte ja eingangs versprochen, dass es heute nicht nur um Kulturwissenschaft geht, sondern auch um eine Verbindung hin zum Spiel. Und der Markus entwickelt zusammen mit Paint Bucket Games oder hat entwickelt ein Spiel für Schülerinnen ab der siebten Klasse. Das nennt sich Erinnern, die Kinder vom Bullenhuser Damm. Und da kommt vieles zusammen, ne? Geschichte, Unterhaltung und so weiter. Vielleicht kannst du das kurz mal vorstellen.
Genau, also die Frage ist jetzt so ein bisschen, wo fängt man an, beim Spiel oder beim Anlass? Und vielleicht mal, ich unterstelle einfach mal, dass Bullenhuser Damm das jetzt nicht sofort allen was sagt, allen ZuhörerInnen. Und Bullenhuser Damm, war ein Außenlager des KZs Neuengamme. Also Hamburg hat ja eben dieses Konzentrationslager Neuengamme oder hatte vielmehr, das wie die meisten KZs sehr weit außerhalb des Stadtraums war. Also auch, dass es dann nicht in dem Sinne es war bekannt in der Gesellschaft oder in der Bevölkerung, aber es war nicht so präsent. Und das Besondere dieses Außenlagers war, es liegt in Rothenburgs Ort und das ist heute 5 Minuten, 10 Minuten mit der S-Bahn entfernt. Das ist unglaublich zentral in einem ehemaligen Schulgebäude. Und das wurde genutzt von der SS als Kaserne, einfach aus dem Grund, dass das Gebiet drumherum war zerbombt worden, 43 im Rahmen von Gomorra. Das Schulgebäude stand noch und es wurde zuerst genutzt als diese Kaserne und es wurden dort Zwangsarbeiter untergebracht, um die Aufräumarbeiten zu leisten. Und der eigentliche Grund, warum es eine Gedenkstätte ist, ist aber, dass es dann im April 43, kurz Fußnote, das war, also die Briten standen schon vor Hamburg, es war klar, Hamburg fällt in den nächsten Wochen, wurden 20 jüdische Kinder aus Neuen Gamme nach Polen-Sodam gebracht und dort ermordet.
Und mit diesem düsteren Kapitel der Stadt habe ich mich zwar relativ kurz mal beschäftigt während des Studiums, das war oberflächlich, aber es gab tatsächlich in diesem Spätsommer eine Begegnung damit, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Und zwar bin ich ja krank geworden, hatte eine Hirnhautentzündung und wurde von meiner Hausärztin überwiesen in die Asklepios Klinik Nord. Jetzt habe ich aber nicht so genau auf den Schein geguckt und wusste nicht, weil ich hier tatsächlich noch nie im Krankenhaus war in Hamburg, wusste nicht, dass es da zwei Standorte gibt. Einen im Ochsenzoll, einen im Heidberg, die relativ nah beieinander sind, so fußläufig, glaube ich, 30, 40 Minuten oder so, aber schon anders. Und dem Taxifahrer habe ich nur gesagt, Asklepios Klinik Nord, bitte. Dann hat er mich da hingefahren, lässt mich da raus. Und ich schlender da rum und will da irgendwie zu der, ja, in das Büro, dass ich mich da anmelden kann. Und da stolperte ich auch schon sowohl über eine Gedenktafel als auch über sogenannten Stolpersteine, die erinnern an Kinder und andere Euthanasieopfer. Denn das ist ja auch heute noch eine sehr bekannte Psychiatrie, dieses ganze Gelände, und wurde in der NS-Zeit eben auch genutzt, um in einer sogenannten Kinderfachabteilung unter dem Nazi-Arzt Friedrich Knigge dann eben Kinder in der Hinsicht zu misshandeln. Da wurden auch 23 Kinder umgebracht. Irgendwann, als ich da herumschlenderte, das gelesen hatte und mich auch umschaute, war das so ein bisschen wie in der Twilight Zone. Alles war auf einmal komisch unheimlich für mich und die Leute sahen auch gar nicht aus wie normale Patienten, habe ich gesagt. Da habe ich gemerkt, ich bin hier wahrscheinlich falsch und bin dann weitergelaufen zu der eigentlichen Klinik, wo ich hin musste, und zwar zum Heidberg. Und als ich dann da ankam, am Heidberg, gehe ich durch den großen Torbogen und lese dort ehemalige Kaserne der Waffen-SS. Dieser Komplex entstand Mitte der 30er Jahre, glaube ich, eben für ein Bataillon der SS-Standarte Germania. Und die war beteiligt an den deutschen Einmärschen in Österreich und der Tschechoslowakei und beherbergte eben auch eine Brigade namens Danmark, die aus dänischen Freiwilligen gebildet worden war. Und auf einmal, also ich bin krank geworden zum ersten Mal in Hamburg und begegne auf dieser Wanderung durch diese Stadt dann komplett der Geschichte und auch meiner Beschäftigung damit. Denn ich habe ja auch Skandinavistik studiert und im Rahmen dessen ging es ab und zu auch um die Nationalsozialisten eben in Norwegen, Dänemark, auch um die Kollaborateure und so weiter. Und von daher traf Geschichte innerhalb dieser Stadt mich mit voller Wucht. Das nur mal so als kleine persönliche Erfahrung.
Ja, klar, das ist ja auch sowas. Also es war auch neulich, war ja auch die Gedenken an Reichspogromnacht und also die werden ja auch die ganzen Kerzen aufgefallen sein in der Stadt. Das ist sowas, das ist einfach eingeschrieben in gerade in den deutschen Städten. Und diesen Moment, das du beschrieben hast, wenn man das einmal so bewusst wahrnimmt, dann sieht man es einfach mal überall, weil es ja auch so omnipräsent ist. Also jedes dritte, vierte Haus, gerade in den bürgerlichen Vierteln, hat so einen Stolperstein vor sich, auch auf subtilere Art. Wie in Hamburg ist viel Rotklinker, wurde eben in Neuen Gamme gebrannt. Das wirft so ein bisschen aber auch dann diese Frage auf, das ist ja nicht gemeint als immer dieser Zeigefinger, den man sich so beugen muss, sondern es wirft eigentlich sofort die Frage auf, dieses, was wollen wir eigentlich als Gesellschaft damit für einen Umgang pflegen? Oder auch ein bisschen plumper, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Was auch so eine Frage ist, die sich ganz viele Jugendliche stellen, wenn sie die Gedenkstätte Polen-Sodam besuchen. Und das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob du die selbst auch mal gestellt hast, aber das ist so eine, das ist eigentlich eine Frage, die Frage, wo ist der Unterschied von diesen Ereignissen zu anderer Geschichte, zum Museum.
Ja, auf jeden Fall. Das ist Gedenktafeln, Stolpersteine, solche Dinge gehören ja zur klassischen Erinnerungskultur. Also die sollen ja dazu beitragen, dass man innehält oder dass man sich dessen bewusst wird. Und das Spiel, was du entwickelst zusammen mit Paint Bucket Games, was jetzt auch schon im App Store und im Google Play Store erhältlich ist, das soll auf eine, ja, auf eine neue Art, auf eine digitale Art eben auch in diese Erinnerungskultur eingreifen.
Ja, genau. Also das ist entstanden aus dem, der Initiative der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen, das ist ein bisschen langer Name, und zusammen mit der Vereinigung Kinder von Bundesadam, die eben dieses Bedürfnis hatten, wir wollen eigentlich mit dem Medium was einen neuen Beitrag machen. Also wir wollen wirklich uns überlegen, was können wir eigentlich mit diesem Medium spielen, ne, und seiner, der eigenen Sprache, die das hat. Nicht einfach, als wir machen jetzt irgendwie so ein Visual Novel oder sowas, also nichts gegen Visual Novels, nur wirklich mit dem, was können wir eigentlich mit dem, mit der Interaktivität erzählen? Was können wir eigentlich dafür einen Beitrag machen? Daraus ist das geboren und ich kam erst als Projektleiter dazu. Ich war bei der ursprünglichen Idee in dem Sinn gar nicht so dabei, sondern ich habe das dann eben so forciert und dann kam es eben Zusammenarbeit mit Paint Bucket. Und das Spiel hat eben dieses, in der ganzen Entwicklung steckt dieses Bedürfnis drin, diese eine Antwort eigentlich zu artikulieren auf diese Frage, die ich gerade zitiert habe, dieses was hat es mit mir zu tun? Also, dass man mit Jugendlichen nicht einfach so Fakten mit großem F runterrattert, kein Lernspiel hinschmeißt, sondern dass es eben die Möglichkeit ist, so einen Dialograum zu schaffen, in den wir sagen können, das sind für uns Aspekte, die uns wichtig sind und auch die Jugendlichen auch nochmal anders erfahren können, was heißt denn eigentlich dieses Erinnern? Wo ist da dieser Unterschied zu, ah ja, Geschichte ist hier 333 Kürzeskeilerei und so andere, ne, so diese Späßchen von, man lernt so ein bisschen was auswendig.
Das ist also ein anderer Weg als jener klassischer Serious Games, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Jein, ich glaube, das ist ein bisschen einfach, der Serious Games sind, glaube ich, gerade noch in so einer ziemlichen Findungsphase. Also, das ist ja eh erstmal so ein riesenbreiter Begriff. Also, Serious Games sind ja auch irgendwie so ein Spiel, wo du Gabelstapler, Führerschein lernst. Also einfach diese ganz mechanischen, praktischen Spiele. Ist ja auch ein Serious Game, weil es eben sich auf irgendwie was Ernsthafteres bezieht als diesen reinen Spielzweck. Und gleichzeitig, es gibt ja auch schon im erinnerungskulturellen Bereich gibt es ja auch schon Spiele. Also gerade was du genannt hast zu diesen Euthanasie-Programmen in der NS-Zeit, gibt es, das heißt Spuren auf Papier, das gehört zur Gedenkstätte Wien. Das wurde entwickelt von Playing History und das setzt sich eben damit auseinander. Und unser Spiel war nochmal expliziter, das lag auch ein bisschen dann an dem Kontext, es wurde gefördert durch die Alfred Landauer Foundation, die uns da auch eine ziemliche Freiheit gegeben hat. Nochmal mit dem expliziten der Ermunterung, probiert nochmal mehr aus. So, schaut mal wirklich, was habt ihr da, was gibt es da noch auszureizen? Und auch wirklich mit diesem Anspruch, wir wollen wirklich ein unterhaltendes Spiel entwickeln. Also wir wollen wirklich die Leichtigkeit des Mediums nutzen, ohne dass es Abstriche nimmt bei der Ernsthaftigkeit des Themas.
Jetzt habe ich es selber noch nicht gespielt, aber mich natürlich ein bisschen informiert. Dieses Spiel gehört im Groben zum Genre der Adventures, ne?
Genau.
Es ist entführt in das Jahr so 1980. Da geht es um 5 Jugendliche aus Hamburg, die eigentlich ganz normal unterwegs sind in ihrem Alltag. Und zur Schule gehen eben an diesem Bullenhuser Damm.
Genau, genau. Also wir standen am Anfang bis vor der Frage, also wir hatten ja, es gibt dazu keine Methoden, es gibt keine Best Practices, wo wir sagen können, so machen wir das jetzt. Sondern wir standen am Anfang so ein bisschen vor der Tabula Rasa und haben uns überlegt, was können wir eigentlich machen? Wir wussten, wir wollen es nicht unmittelbar in der Tat spielen lassen. Das ist nichts, wo wir uns herangetraut haben. Ich will gar nicht sagen, das ist unmöglich, NS-Verbrechen auch im Spiel unmittelbar so erfahrbar zu machen. Wir wollten es nicht tun. Und wir wollten auch in dem Sinne nichts von bestimmten Fakten, wie eben das 20 jüdische Kinder und wie die hießen, verfälschen. Und gleichzeitig, und dann haben wir uns überlegt, was können wir eigentlich für ein Spiel entwickeln und haben gemerkt, wir haben uns eigentlich immer weiter entfernt von der eigentlichen Tat selbst und gemerkt, im Rahmen des Spiels können wir eigentlich viel mehr auch von uns heraus ausdrücken, was uns noch für Aspekte wichtig sind, so Schlaglichter werfen. Und weil wir müssen die Gedenkstelle nicht verdoppeln. Die gibt es ja schon. Die ist auch super und die funktioniert als Gedenkstätte. Und wir können uns eben, oder wir hatten dann gemerkt, wir können eher, indem wir gesagt haben, wir haben da diese fünf Protagonisten oder SchülerInnen, das spielt in den 1980ern, das heißt, das gibt uns eine gewisse Freiheit auch so zu erzählen. Wir können auch unterstellen, bestimmte, also einfach Zeitzeugen leben noch. Das ist ja heute auch gar nicht mehr der Fall. Bei vielen Jugendlichen heute war es vielleicht der Uropa, der das noch irgendwie mitgemacht hat. Und dadurch sind das eher so, es sind eher so Vignetten oder so kleine Stories über so verschiedene Aspekte des Erinnerns, die alle so persönlich anfangen und gleichzeitig Bezüge herstellen zu größerem geschichtlichen Kontext.
Das heißt, ihr habt die 80er Jahre bewusst gewählt, weil ihr da eben auch Figuren einbauen konntet, die eben Zeitzeugen sind.
Genau, einmal das. Wir können eben diese Zwischenzeit arbeiten, dass wir auch einfach sehr viel kreative Freiheit nehmen konnten, wie wir diese 1980er darstellen. Das ist auch wirklich eher so magische 1980, ne? Also es sind irgendwie Aspekte drin von was so zu den 70er gehört, was wiedererkennbar ist, was eher später 80er ist. Wir haben halt einen Charakter, der sieht ein bisschen so nach Punk aus. Wir haben einen, der hat dann so, das sind so Disco-Inspirationen oder Poster im Hintergrund. Das lebt ein bisschen von der Wiedererkennbarkeit. Ah ja, das ist irgendwie dieses Früher. Und das funktioniert netterweise für die Jugendlichen, das funktioniert aber auch für Ältere, die spielen.
Ja, jetzt sind die 80er Jahre natürlich sehr populär. Ich schmeiß jetzt nochmal Stranger Things ein und so weiter. Andererseits ist das natürlich eine Generation, die eher meine Erfahrungen abbildet. Ich bin jetzt Jahrgang 1973, also die 80er haben meine Jugend geprägt. Ältere können sich also auf jeden Fall damit identifizieren. Und bei den Jüngeren, die ihr ja auch ansprechen wollt, ist es dann vielleicht schon eher so eine Art von ja, da sind die 80er Jahre vielleicht cooler oder auch rein praktisch besser darstellbar gewesen als 90er oder 2000er.
Ja, also was wir auf keinen Fall machen wollten, war, dass wir 2024 abbilden. Das wäre nur unangenehm geworden, wenn man so zeitgenössische Jugendkultur darstellen will. Und warum es dann die 1980er konkret wurden, ich glaube, das hat sich ein bisschen auch in den Skizzen und in den ersten Charakterentwürfen schnell rausgebildet. Und einfach, weil, also die Besonderheit dieses Schulgebäudes ist, um nochmal kurz quasi den Fakten der Gedenkstätte zu kommen, das wurde direkt nach dem Krieg wieder als Schule genutzt und trotz des Wissens um das Verbrechen, das war nicht groß geheim, die Täter wurden auch relativ schnell verfolgt, nicht alle wurden angeklagt oder bestraft, aber es war bekannt, das war im Schulgebäude selbst war das eigentlich kein Thema. Das war erst in den 80er Jahren durch die Initiative von Günter Schwabeck, gab es als Initiative, eine erste Gedenkstätte aufzumachen. Das lässt sich ja alles nachlesen auf der Seite der Gedenkstätte.
Gedenkstätte innerhalb der Schule wurde auch erst in den 80er Jahren errichtet.
Genau, wir hatten da, das ist auch wieder so ein Phänomen, jetzt kann ich mal lange reden, über so diese nachkriegsgesellschaftliche Verarbeitung dieser Themen, auch gegen Widerstand, das eben diesen Ort zu markieren, als hier ist das passiert. Und das war auch immer so ein Thema zum Spiel. Das war nichts, was detektivisch aufgedeckt werden muss. Das ist so offen einfach. Es ist so bekannt und es lebt eher vom Willen der Gesellschaft, nicht daran erinnert zu werden.
Und das Spiel selbst beginnt jetzt, dass man in die Rolle dieser einer oder zweier Jugendlicher schlüpft in dem Sinne, dann sieht man wie in einem klassischen Adventure, wie man unterwegs ist in seinem Alltag und irgendwann stolpert man genauso wie ich bei diesem Krankenhausgelände über Gedenksteine oder Stolpersteine, vermutlich dann über eine historische Tafelanmerkung und daraufhin werden die Jugendlichen neugierig.
Ja, so ungefähr. Bisschen subtiler. Also es funktioniert so, um es mal so schwarz darzustellen, es gibt diese fünf Protagonisten, dass jeder so ein kleines Kapitelchen. Ich kann später auch noch was erzählen, zu wie wir uns das dann im Schulunterricht überlegt haben. Und das eigentlich läuft immer so ab, jedes Kapitel fängt an im Kinderzimmer und das ist so ganz, ganz schlicht, ganz banal, irgendwie halt, das ist auch Anknüpfungs-Identifikationspunkt. Es sind einfach Teenager. Die eine regt sich auf, weil ihre Brüder mit im Zimmer sind und es ist unordentlich und der andere will zum Konzert. Und das ist so der ursprüngliche Impuls und eigentlich auch der erste Spielziel, wenn man so nennen will. Dieses, okay, es gibt so einen ganz trivialen Alltag. Und der wird dann eben irritiert durch irgendein Ereignis, das irgendwie auf eine Lücke in der Geschichte verweist. Das kann sein, dass der Vater sagt, ja, hier und eure Schule, die haben wir nach dem Krieg aufgebaut. Und dann fragt man so nach, ja, wie war das eigentlich? Und dann merkt man, irgendwas erzählt er nicht oder irgendwie ist es komisch. Und dann gibt es den nächsten Gesprächspartner. Oder es kann sein, die Oma erzählt von früher, sie kommt aus Polen. Und dann erzählt sie von früher und dieses, wie das Dorf dann aussah. Und dann gab es diesen Laden und sie erinnert sich, ah ja, da war ja zu. Das waren irgendwie Juden, die waren irgendwie weg. Und dann ist das so eine neue Lücke und Lücken will man füllen. Und so hat das dann was Organisches, wie man, wie das Spiel und die Protagonistin und dadurch auch die Spielenden, diese Verbindung herstellen von, wenn man so ein bisschen der eigene Alltag und auch das eigene Interesse verweist so ein bisschen auf die Auseinandersetzung mit Geschichte. Und das ist dann eben etwas, was dann auch Erinnern ausmacht, dieses Willen, okay, ich will da was wissen. Ich will da einen Bezug herstellen.
Ja, das heißt, ihr wolltet diesen Alltag auch deshalb abbilden, auch diese Beziehung innerhalb der Familien, dieses Normale in Anführungsstrichen, um dieses Spiel auch näher ranzubringen an Jugendliche heutzutage, weil die sich damit dann besser identifizieren können?
Also auf eine Art war es einfach klar, wir stellen Jugendliche dar und das ist dann auch erstmal sympathisch, weil die erkennen sich wieder in irgendwie, es gibt Reibereien mit Eltern oder einfach gar nicht so instrumentell, aber es war irgendwie klar, wir wollen nicht direkt einsteigen mit so einer Ernsthaftigkeit von, hier ist das Verbrechen passiert, das jetzt aufzuklären, mit so einer Schwere, sondern das ist, also ich vielleicht kann ich auch noch kurz einen Satz sagen zu die Gedenkstätte selbst, nur um das, weil wenn man Gedenkstätte hört, denkt man auch gleich an so einen Ort, der so schwer ist und der so bedrückend ist. Und diese Gedenkstätte Punisadam, die man auch besuchen kann übrigens, die ist eigentlich sehr anders, weil das erste, was auffällt, wenn man in den eigentlichen Hauptreihen ankommt, sind 20 helle, bunte, pastellfarbene Koffer. Und diese Koffer sind jeweils einem der Kinder gewidmet. Und das ist das, wenn man so nennen will, das Herzstück. Und das ist etwas, das zelebriert, das vielleicht zelebrieren ist vielleicht ein bisschen zu doll, aber das fokussiert das kurze Leben dieser Menschen. Und zwar nicht einfach als Opfer und die Tat, sondern das ist erstmal der Anknüpfungspunkt, das zeigt, die hatten ein Leben davor und, das ist auch Teil der Koffer, sie haben auch ein Leben danach durch ihre Angehörigen, die es noch gibt. Der letzte Angehörige und wurde 2023 ausfindig gemacht, also bislang, es wird noch mehr kommen. Und die Kinder werden noch weiter mit Informationen erweitert und ausgestaltet als Menschen. Und dann gibt es erst noch die Informationstafeln über die Tat. Und das ist dann sowas, diese Gedenkstätte, die hat wirklich zum Anspruch zu sagen, wir erinnern an Menschen. Und deswegen, und das ist auch das, was beim Spiel dann auch so gut gepasst hat auf eine Art, wir wollen leicht einsteigen. Wir wollen nicht gleich einsteigen mit so einem, hier ist jetzt so ernst und schwer.
Ja, das ist interessant, dass ihr da eine gewisse Parallelität hinbekommt. Also, dass der Einstieg in dieses Spiel eben auch eher an klassische Adventure und Co. erinnert. Der Alltag ist da, das Ganze sieht ja auch recht bunt aus und freundlich aus. Und dass ihr da anknüpft an dieses Prinzip des Museums. Das Spiel ist ja entstanden in Zusammenarbeit mit Paint Bucket Games, die hatten wir schon erwähnt. Für alle, die es nicht wissen, das Studio wurde 2018 in Berlin gegründet von Jörg Friedrich und Sebastian Schulz. Recht bekannt ist es geworden durch Through the Darkest of Times im Jahr 2020. Das ist ein Adventure, da ging es um den Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Berlin. Und gerade in Entwicklung befindet sich The Darkest Files. Das ist, wenn man so möchte, ein historisches Krimispiel. Da geht es um Mordfälle aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ja, und das sind eben zwei Spiele, die thematisch zwar verwandt sind mit dem, was ihr jetzt zusammen gemacht habt, aber doch in eine andere Richtung gehen. Wie war das denn so in der Konzeptphase und in der Zusammenarbeit mit Paint Bucket Games?
Sehr gut. Also das wäre die Kurzfassung. Nein, also was sehr schön war an der Zusammenarbeit mit Paint Bucket Games und was auch für uns am Anfang klar war, wir wollten das nicht einfach abgeben an eine Agentur und dann ist es so ein, dieses Entwicklung ist dann so eine Blackbox und dann kriegt man es nach x Monaten wieder und sagt gut oder schlecht, sondern es war klar und das war ein bisschen mein Anliegen oder auch meine Rolle als Projektleitung. Ich hatte das, glaube ich, vorhin gar nicht erwähnt. Ich habe auch ein bisschen einen Fuß in der Entwicklung, also ganz rudimentär. Ich kann ein bisschen mit Unity und C-Sharp und solchen Sachen. Das heißt, ich hatte so ein Gespür für, wie bringt man eigentlich diese beiden Seiten zusammen? Und das war ja auch das wichtige Anliegen bei uns, war es, dass man aus den Menschen von der Projektseite der Stiftung her, jetzt salopp gesagt, so ein bisschen SpieleentwicklerInnen macht und Paint Bucket dann auch zusammenführt, dass sie auch wirklich das Anliegen verstehen, was will man da von der Gedenkstätte-Seite aus her mitteilen. Und deswegen war es dann eine Art von Entwicklung, die eigentlich in dem Sinne nicht von Paintbucket war, sondern eben Paintbucket gemeinsam mit der Stiftung, also mit uns, ein sehr aktiver, gemeinsam vorangebrachter kreativer Prozess. Und insofern war das dann auch eine sehr positive Erfahrung, an der man auch gemerkt hat, dass es, sobald man da auf eine Ebene kommt, können auch eben dann die Seiten, die jetzt gar nicht so affin sind mit Spielen, außer zu wissen, sie gibt es, oder vielleicht mal gespielt haben, auch sich aktiv einbringen in diese Entwicklung und nicht nur einfach nur dieses Feedback geben zu Sachen, die schon gelaufen sind.
Jetzt ist das Spiel ja erschienen für iOS und Android, das ist auch in den entsprechenden Stores erhältlich, aber nicht für PC über Steam oder GOG. Warum nicht?
Also zum einen, es sollte kostenlos sein, ich weiß gar nicht, was gibt bei Steam ja auch. Der Hauptanliegen war, es sollte ja für den Schulunterricht entwickelt werden. Das war so ein bisschen die Haupt Klammer, die wir uns gesetzt haben. Es sollte im Schulunterricht leicht einsetzbar sein. Und deswegen haben wir einfach Tablet First entwickelt. Also das war einfach der Hauptgesichtspunkt war, wir entwickeln vor allem primär für dieses Medium. Und Steam war dann einfach nicht die zentrale Plattform für uns. Also ich will gar nicht sagen, dass undenkbar ist, vielleicht in der Zukunft kann man einen Steam-Port machen, aber erstmal war das der Hauptgedanke, ja.
Vielleicht noch eine Frage zum Spieldesign. Wir hatten eingangs erwähnt, dass es um 5 Jugendliche geht aus Hamburg, die rund um die Schule inszeniert werden. Wie kann man sich das vorstellen? Irgendwann kriegen die also raus, dass da eine Geschichte dahinter steckt. Schlüpft man dann abwechselnd in die Rolle dieser Kinder und Jugendlichen und muss man dann, ist man detektivisch unterwegs in so einem Point-and-Click-Adventure, sammelt Hinweise oder wie kann man sich das Spiel vorstellen?
Also erstmal die Kapitel sind getrennt, jedes Kapitel ist ein Jugendlicher, es wird dann nicht so viel gewechselt und ein Kapitel ist dann, also ist jetzt kein Gamers Game, ne? Nur vielleicht, wenn jetzt Leute hören Adventure Game, es ist jetzt nicht Monkey Island, sondern es ist wirklich ein schlicht gehaltenes Spiel, weil es soll ja auch durchspielbar sein im Rahmen von so einer Doppelstunde. Ach, zusammen mit Reflexion. Ja, genau. Also das war wirklich der Haupt, also eine Haupt, Restriktion war die Reflexion drauf, in was für einen Unterrichtsrahmen soll es wie eingesetzt werden. Und dann spielt es sich eben mit, es ist eben so ein Adventure-based Interface. Man hat eben seine Szene, in der man sich bewegt, in der gibt es Dinge, die sind gehighlightet, mit denen kann man interagieren. Es ist so ein bisschen dieses Spielerische, man kann ein bisschen erkunden, nicht alles muss angeklickt werden. Und dann sammelt man im Laufe des Spiels, und das ist so ein bisschen das übliche Inventar. Bei uns ist es eben so eine Art, wir nennen es immer Erinnerungsbuch, das sind so Fragmente von so mimetische Anknüpfungspunkte, nenne ich es immer. Also wenn man irgendwie im Gespräch mit Leuten, dass man sich so Sachen so merkt, ja, irgendwie im Sinne von so einer kleinen Visualisierung oder sowas. Also und das sind dann eben diese Dinger, die an bestimmten Punkten können die eingesetzt werden, meistens um Gespräch fortzusetzen. Also das ist dann eben dieser leicht kleine Puzzle-Anteil. Und das führt dann zu neuen Szenen, die dann nicht nur einfach in diesem Hamburg 1980 spielen, sondern zum Beispiel, wenn die Oma erzählt, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, von Radom in Polen 1939, dann wird das die nächste bespielbare Szene. Also das wird nicht einfach, die Erinnerung wird nicht einfach erzählt als dieses, jetzt kommt eine Textbox und das hat so dieses sehr...
Dieses, eine kleine Zeitreise innerhalb.
Ja, genau. Es ist dann nicht einfach dieses monolithische, so war's, sondern wir zeigen das dann, das ist dann so gedacht, diese Szenen sind dann, wie quasi der Protagonist, die Protagonistin es sich vorstellt, wenn die andere Person es erzählt. Und dadurch ist dann die Szene auch wieder beklickbar und das sind dann quasi Nachfragen, die man stellt und die verändern sich dann auch. Also dann erzählt eben die Oma, was weiß ich, sie hat da immer ihr Mehl und ihre Milch eingekauft und dann kann man draufklicken auf diesen Laden und das ist dann okay und wie war die Läden und ach nee, die waren ja geschlossen, auf einmal sind da so Bretter davor und das ist dann auf eine ganz schlichte Art. Also das ist jetzt nicht der große Aha-Effekt, den man, glaube ich, hat beim Zuhören, aber es ist eine ganz schlichte Art, wie wir eben durch Interaktivität auch diese Veränderbarkeit und dieses bisschen Widersprüchliche von Erinnerungen zeigen können.
Und ist es als Lernspiel konzipiert direkt eben auch für den Unterricht? Das soll in einer Doppelstunde erlebbar sein, um dann damit die Grundlage zu setzen für Gespräche und weitere Vertiefung?
Genau. Und es ist nicht einfach, es ist nicht eine Vorbereitung für den Gedenkstättenbesuch, auch wenn es super damit funktioniert. Das heißt, also auch in Bayern kann man die Spiele jetzt spielen und redet dann eben über, was ist eigentlich Erinnerung. Und das ist eben auch das ist eigentlich das, was am Ende des Spiels möglich ist und wie wir auch das Lehrmaterial dazu gestaltet haben. Dass es dann nicht übergeht in, jetzt fragt man Fakten ab, was habt ihr gelernt, sondern, okay, jetzt erzählt mir über euren Charakter. Was hat der eigentlich erfahren? Was hat den beschäftigt? Was beschäftigt den jetzt? Was hat er für eine Geschichte durchgemacht? Und da ist jetzt, und die anderen erzählen gerade von ihrem Charakter. Und jetzt, wie würden die in Dialog kommen? Und so ist es dann eher wirklich auf dieser Ebene, dieser Reflexion darüber, was heißt es eigentlich, sich zu erinnern?
Interessant finde ich übrigens, dass es da auch eine Gemeinsamkeit gibt. Wir hatten vorhin erwähnt, dass es erst in den 80er Jahren innerhalb dieser Schule, an dieses schreckliche Verbrechen stattgefunden hat, ein Gedenkstein oder dass die Erinnerung manifestiert worden ist. Quasi 40 Jahre nach den Geschehnissen. Und wenn ich jetzt bedenke, dass wir das Jahr 2024 schreiben und wir 40 Jahre, sage ich mal, nach den 80ern, in der die Videospielkultur so richtig populär wurde und so weiter, jetzt unterwegs sind, dann hat es ja unfassbar lange gedauert auch, bis überhaupt Spiele mit so einem erinnerungskulturellen Ansatz entstanden sind, ne?
Gute Frage. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, aber wirklich explizit mit unserem Ansatz sind, also das ist eh immer so ein bisschen die Story der Erinnerungskultur, ist man hinten dran. Also weil es auch diesen Konservatismus gibt, generell bei Serious Games, kann man das machen? Darf man das? Also Serious Games, davor waren es mal Comics oder Film, was auch immer.
Das trotzdem für mich aus der Pressesicht jetzt, aus der Spielersicht, ist es schon ein bisschen erstaunlich. Denn einerseits wurde das Thema relativ unbefangen natürlich auf eine ganz andere Art. Und wenn wir jetzt Wolfenstein nehmen, Geschichten, Nazis waren schon immer ideale Bösewichte. So ist es ja nicht. Auch der Zweite Weltkrieg als Szenario war schon früh in Shootern beliebt, wurde genutzt. Also das Thema Krieg und, sage ich mal, Bösewichte und sowas, da ist es etabliert gewesen. Aber es verwundert mich doch ein bisschen, dass es dann 4 Jahrzehnte brauchte, wir hatten ja auch Through the Darkest of Times erwähnt, ne? Von Paint Bucket Games, die ihr ja genau aus diesem Grund kontaktiert habt, weil sie ja in dieser Hinsicht Pioniere so ein bisschen waren, die es geschafft haben. Es waren nicht die ersten Versuche, so ist es nicht, aber die haben es geschafft, das Ganze so ein bisschen populärer zu machen, indem das Spiel hinter der Thematik eben auch ein gutes ist.
Ja, ich bin auch gerade wirklich am Überlegen an Spielen, die diese, also Spiele als nehmen den Zweiten Weltkrieg auf und wie heißt es denn dann, nicht will ich sagen desinfizieren, aber machen die so ein bisschen klinisch rein. Das ist dann eben halt dieser strategisch interessante Aspekt. Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist notwendig schlecht, es ist nur diese Seite des NS, mit den ganzen Konzentrationslagern und auch der politischen Unterdrückung. Also mir fällt gerade spontan ein, wie heißt denn Saboteur aus, ich weiß nicht, ob du das kennst, das hat ja so ein bisschen dieses Resistance und darüber kam das rein. Aber jetzt wirklich ein
Hamburger Studio tatsächlich.
Ach echt, das hatte ich dachte, ich hätte das irgendwie jetzt französisch abgespeichert, aber vielleicht dann wegen dem Setting. Aber jetzt so, ich bin mir sicher, es wird irgendwelche Indie-Titel gegeben haben, die das irgendwie sich damit beschäftigt haben, aber
es gibt da schon Ansätze und auch kleinere Spiele. Und der Widerstand ist auch wiederum so eine Sache, die deshalb vielleicht beliebter ist, weil man dann so in die bekannten Mechanismen von des Shooters oder der Taktik gehen kann. Das kannst du ja nicht in einem Spiel machen, in dem die Erinnerung als solche im Fokus steht. Da bieten sich eben eher Adventure an oder narrative Storytelling-Abenteuer. Aber gerade da, die sind ja auch nicht erst in den letzten Jahren entstanden. Da hat sich das Adventure ja auch viel früher weiterentwickelt, spätestens Anfang der 2000er. Und selbst wenn man das dann nimmt, sind es immer noch 20 Jahre, die dazwischen liegen, in denen sich niemand an das Thema herangetraut hat. Und das ist vielleicht aber auch der Grund. Denn man muss sich ja schon trauen. Du hast gesagt, dass ihr auf keinen Fall die direkte Konfrontation wolltet, indem ihr die Spieler in die Zeit transferiert und mit dem Schrecken konfrontiert. Sondern ihr wolltet natürlich, weil es für die Schule jetzt auch gedacht war, eher den indirekten Weg dorthin ebnen. Vielleicht ist das eben auch einer der Gründe, dass da schon die kritischen Fragen anstehen und man sich fragen muss, inwiefern wollen wir hier eigentlich in Richtung Unterhaltung und Spaß gehen? Oder inwiefern wollen wir hier versuchen, beides so zu vereinen, was eben dann auch immer schwieriger wird für die Regie?
Bevor ich drauf antworte, mir ist gerade noch eins eingefallen. I have no mouth and I must scream. wenn das, weiß nicht, ob du das vor Augen hast, aber das hat ja einen Charakter, lustigerweise Parallelen, das ja aus verschiedenen Charaktere hat, der dann wo explizit in einem KZ spielt. Und der dann quasi merkt, er war der KZ-Arzt. Das fällt mir ein, das ist aber auch eine Novel-Adaptation, als eins von, ich glaube, aus den 90ern, das explizit Thematik aufgreift und nicht exploitativ, sondern eben mit dieser, oder versucht, sich dieser Schwere anzunähern. Aber zu deiner Frage, ja, es ist, also ich glaube, bei uns, wir hatten das Problem gar nicht so sehr, weil wir einfach von Anfang an gesagt haben, und das war auch Pain Puckett Standpunkt, wir machen auch ein Spiel, das unterhält. Das soll nett sein, und auch da kam sie aus ihrer Erfahrung her oder aus ihrem Selbstbewusstsein her, man kann ohne Problem ein spielerisch unterhaltendes Spiel machen, das gleichzeitig die Ernsthaftigkeit an der Ernsthaftigkeit nichts abnimmt. Das gelingt ja auch bei Through the Targets of Time so gut, weil es eben in der spielerischen Unterhaltsamkeit die Schwere dieser Ohnmacht so ganz gut vermittelt. Und insofern war auch bei uns bei der Regie oder wie du es genannt hast, bei der Entwicklung relativ schnell klar, gut, wir haben gewisse Leitplanken, die kratzen wir nicht an. Ne? Wir werden nicht irgendwie diese Morde, wir werden sie nicht zeigen und wir werden die auch nicht irgendwie zugunsten der spielerischen Kreativität verändern. Aber dann haben wir eben diese Leitplanken und dazwischen können wir arbeiten. Und dann sind uns auch lauter realgeschichtliche Sachen eingefallen oder es kam dann aus dem Kontext dieser Gedenkstätte, wo wir auch keine Bauchschmerzen haben, Komposita draus zu machen. Also im Spiel einer der Charaktere, den man begegnet, ist beispielsweise der Hausmeister der Schule, Herr Weber, fiktionalisiert, aber hat Aspekte, die klar kommen aus den Quellen des realgeschichtlichen Hausmeisters und generell des Kontexts der Verwaltung der Schule, ja, Punkt. Oder der spielt auch ein Journalist auf, der ist klar auch Komposita, bis noch Hommage an schon erwähnten Günter Schwabeck. Und deswegen hatten wir so eine Schwierigkeit, eigentlich nicht. Also wir hatten von Anfang an das Selbstbewusstsein, das geht. Wir müssen nur klar haben, was fassen wir nicht an. Und dazwischen auch im Bewusstsein, ein Spiel braucht halt kreative Freiheit. Konnten wir arbeiten.
Ich bin nur gewundert, dass es jetzt gerade erst etabliert wird oder in den letzten Jahren, sage ich mal, dass sowas selbstverständlicher wird. Jetzt ist natürlich der Impuls, der kommt nicht daraus, dass man damit erfolgreich sein will, viel verkaufen will. Das ist kein kommerzielles Projekt in diesem Sinne, sondern der Impuls kommt ja eben aus der Kultur. Euer Spiel wurde ja gefördert. Und das ist natürlich nochmal ein anderer Ansatz. Nichtsdestotrotz sind diese 40 Jahre seit den 80er Jahren der Videospielblütezeit, sage ich mal, sehr lange, finde ich, aus kulturhistorischer Perspektive hat es gebraucht, bis sich diese Mentalität, die du jetzt so schön beschreibst, auch das Ansinnen, dass das überhaupt passiert. Und daran erkennt man, finde ich, auch ganz schön, wie lange sowas dauern kann, bis sich auch Gesellschaftsmentalitäten dahin entwickeln, innerhalb der Kultur, dass sie sich an solche Sachen in Anführungsstrichen rantrauen und dass die etabliert werden. Ne?
Ja, wobei, also ich glaube, da ist auch nochmal explizit die Akteure in der Erinnerungskultur. Also, dass es da einfach auch einen nachvollziehbaren Konservatismus gibt. Auch es gibt ja auch schon erste Spiele, die dann sich auch nicht so sehr rantrauen. Und ich will gar nicht sagen, dass schlecht ist, aber rantrauen, wirklich das Medium auszureizen. Weil es hat erstmal im ersten Impuls auch einen Widerspruch zu sagen, wir haben da einfach eine Sache mit ganz vielen Fakten, die, und aus den Fakten heraus kommt auch die Schwere der Sache und die Notwendigkeit des Erinnerns. Wie kann man sich da mit einem Spiel, das braucht Veränderbarkeit, das braucht Interaktion, Reaktion, wie kann man sich daran bewegen? Und also ich glaube, das ist dann auch etwas, was dann einfach, ich glaube, die Gesellschaft im weiteren Sinne ist bereit dafür. Also es ist, glaube ich, eher, es gibt auch eine Offenheit für, es ist eher, also klar gibt es immer die sagen, lass mich mit dem politischen Scheiß in Ruhe und ich will nur spielen, aber es ist auch ein bisschen auch die Aufgabe der Macher, dieser Trailblazer und deswegen auch von uns, sich ranzutasten und auch zu fragen, wie viel können wir uns trauen? Und weil sonst, es werden ja laufend, werden schließlich massenweise Spiele über den Zweiten Weltkrieg und auch über den Holocaust gemacht. Also Hearts of Iron 4 ist auch ein Spiel über den Holocaust, in dem Sinne, dass es halt aus spielerisch nachvollziehbaren Gründen ihn nicht erwähnt. Aber deswegen ist es so vermessen zu sagen, wir können uns da nicht rantrauen, sondern man muss sich die Frage stellen, okay, was können wir eigentlich mit dem Medium gut sagen, was nicht? Was kann das Medium ausdrücken? Und das ist halt, da sind wir ein ganz kleines Fragment im Vorstoß daran, im Randtasten daran.
Ja, ich würde mir sogar wünschen, dass man sich auf eine ganz andere Art daran traut, als jetzt dieses Lernspiel. Das ist ein, in sich ist das, finde ich, ein sehr lobenswerter Schritt, weil das ein Mosaikstein ist, das hoffentlich, also weil es ein Element ist, das hoffentlich diesen Impuls innerhalb der Jugendlichen setzen kann, oder etwas hinterlassen kann oder auch Lehrern ein Hilfsmittel, ein Werkzeug an die Hand gibt, um eben auf eine andere Art über dieses Thema zu sprechen oder überhaupt darauf aufmerksam zu machen. Denn wenn ich überlege, wie die über TikTok und Co. zugemüllt werden, mit jedem möglichen Unsinn, würde ich mir fast wünschen, dass es da auch innerhalb dieser digitalen Welten, die ja wesentlich lebensrelevanter sind für Jugendliche als das, was in der Schule gesagt wird manchmal, dass solche Motive dort auch Fuß fassen. Dazu eignet sich ein Lernspiel wahrscheinlich nicht, aber nichtsdestotrotz ist es schon mal ein digitaler Ansatz. Und das, was ich mir als erwachsener Spieler wünschen würde, wo es eben auch schon in der Ende der 90er, Anfang der 2000er Widerstand gab, wäre zum Beispiel auch eine Zeitreise in die 30er, 40er Jahre aus deutscher Perspektive. Und zwar aus der ganzen Vielfalt dieser Perspektive. Da hat man sich auch nicht rangetraut. Also entweder kämpft man gegen Nazis irgendwie in einem Shooter und sofort ist alles klar. Aber diese Vielschichtigkeit innerhalb der Gesellschaft, die ja in Filmen und Literatur schon längst abgebildet wird. Also wie wird jemand zum Kollaborateur? Wie wird jemand zum Widerstandskämpfer? Oder wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man auf einmal in der SS ist? Und das sind so Dinge, die sind natürlich wesentlich, aus verschiedenen Gründen wesentlich komplexer darzustellen, aber ein, sage ich mal, historisches Abenteuerspiel in dieser Zeit, das eben auch auf Recherche beruht, aber gleichzeitig unterhalten kann, weil man spielt vielleicht entweder geht's in Richtung Stealth-Action oder es geht doch in Richtung Adventure oder keine Ahnung. Das habe ich mir jetzt viele Jahre gewünscht, es ist noch nie passiert. Niemand traut sich ran. Das erwarte ich vielleicht auch gar nicht unbedingt von einem deutschen Studio, weil ich stelle mir jetzt wieder sowas vor auf dem Produktionsniveau von einem Metal Gear oder sowas. Also das ist so eine Lücke, die auch noch da ist, finde ich.
Ja, also ich glaube, da ist mein Eindruck, natürlich begrenzt, aber so aus Gesprächen, es gibt eigentlich einen Bedarf und Interesse oder Lust drauf des deutschen Spielentwicklungsstudios, sich mit sowas auszuprobieren. Und das scheitert dann, aber das scheitert dann vor allem an Geld. Also du hast vorhin ja kurz die Vermarktung angesprochen, aber einfach, das ist nichts, womit man bei einem Investor gerade pitchen kann. Das ist dann sofort was, oh, das ist zu politisch, das ist nicht etabliert und so weiter. Das ist dann, glaube ich, auch eine Schwierigkeit, die weniger an der Bereitschaft scheitert, sondern mehr an dieser Banalität von, es ist halt einfach dann so eine Marktkalkulation, wo dann natürlich wir in der guten Lage waren mit Stiftungsgeld.
Ja, das ist der Unterschied natürlich. Trotzdem sind das auch die ersten Steps und die ersten Schritte, dass je mehr Spiele zu diesem Thema erscheinen, unabhängig von den Wurzeln der Produktion, desto mehr gewöhnt man sich auch daran, dass das auch als Videogame inszeniert werden kann. Jetzt ist euer Lernspiel natürlich noch insofern ein Exot, weil er eben genau das ist. Da geht es um eine ganz kurze Spielerfahrung, die in erster Linie für Schulen konzipiert ist. Ich würde mir wünschen, dass dieses Thema auch noch in viel mehr in Double- oder Triple-A-Produktionen mal auf eine andere Art dargestellt wird, als wir das eben kennen aus Call of Duty.
Ja, ich muss kurz aber anspringen, weil du hast jetzt zweimal Lernspiel genannt und das ist wirklich was, da würde ich gegen protestieren. Also es ist kein, also Lernspiel, da denkt man ja wirklich an diese, das kennt ja auch jeder von uns noch, diese sehr schlecht getarnten Mathe-Hausaufgaben oder sowas. Also er hat ein spielerisches Element und was weiß ich, ist es ein bisschen Tetris oder Ping-Pong und dann muss man wieder eine Aufgabe lösen oder sowas. Das ist es einfach nicht. Also es ist kein Spiel, wo wir drüber überlegt haben, was lernt man dadurch im Sinne von so abrufbarem Wissen, sondern es ist wirklich, es ist eine narrative Erfahrung, also eine interaktiv-narrative Erfahrung, die zur Reflexion einlädt und zum Nachdenken und auch zum Erzählen darüber. Also eher, wie man halt eben einen Film im Unterricht schauen würde oder ein Buch, also der gelungene Einsatz von beiden Medien, nicht einfach dann fragt man nichts ab, was ist bei Minute das und das hast du gelernt, sondern erzähl mal darüber, was hast du jetzt davon mitgenommen?
Aber ihr habt doch schon Kontakt mit Schulen,
weil genau.
Das wird ja auch entwickelt, da steht ja auch, das ist ab der 7. Klasse.
Genau, das soll eingesetzt werden, eben sobald Erinnerungskultur zum Thema wird. Aber es soll wirklich eingesetzt werden, um mit den Schülern in Dialog zu kommen darüber, damit man ihnen auch vermitteln kann, was heißt jetzt eigentlich erinnern? Also viel subtiler, viel weniger an so orientiert an so einem Testbarkeit, sondern mehr an diesem, dass man auch mit den Schülern reden kann, warum ist uns das wichtig? Warum gibt es diese Gedenkstätten eigentlich?
Der Unterschied zu dem Lernspiel, so wie ich es fälschlicherweise bezeichnet habe, ist eben, dass es nicht darum geht, Fakten zu wiederholen oder irgendetwas eben mit einer Note am Ende wiederzugeben.
Ja. Genau, also und nur, vielleicht kann ich auch erzählen, wir haben viel Fokusgruppentests gemacht und dass die beste Erfahrung eigentlich in diesen ganzen 2 Jahren war, was einen ja auch nervös war, ist die Frage, funktioniert das? Wir haben uns immer gefragt, wir denken uns irgendwie, das so kommt das gut an, aber funktioniert's eigentlich? Auch mit dem Bewusstsein, ich meine, ich spiele, seit ich, keine Ahnung, denken kann. Ich habe ja auch in dem Sinne, ich erkenne es ja auch an, es ist jetzt nicht ein, blöd wäre jetzt sagen Fortnite, aber es ist nicht ein komplexes, total hochproduziertes Spiel. Und ich habe auch ein bisschen nervös vor diesem kritischen Blick, aber es kommt dermaßen gut an, weil es wird zum einen honoriert als, es ist wirklich ein Spiel. Es wird erstmal wirklich anerkannt, es ist nett, es ist unterhaltend, das finden die erstmal gut. Da fühlen sie sich auf eine Art auch ernst genommen in ihrem Medienkonsum. Und dann ist es auch wirklich darüber, dass sie es dann gut finden und spielen, setzen sich auch damit ernsthaft auseinander und finden das dann auch interessant und können darüber dann, da wollen auch darüber reden.
Ich denke auch, das ist eine gute Basis zwischen Lehrer und Schülern. Ich hatte da
total, im
Podcast schon mal drüber gesprochen, dass man so auch diese ganz natürliche Distanz, die immer da ist, zwischen demjenigen, der da steht und etwas vermitteln möchte und all denen, die es vermittelt bekommen müssen, dass man die überwindet, indem da diese gemeinsame Spielerfahrung ist. Das ist natürlich eine schöne Sache. Jetzt stell ich aber noch eine praktische Frage. Das ist ausgerichtet für eine Doppelstunde.
Ja.
Ist es dann wirklich so, oder stellt ihr euch das so vor, das ist jetzt Doppelstunde Deutsch, Geschichte, was auch immer, alle holen ihr Smartphone raus und spielen das für sich an ihrem Platz, oder wird das dann mit allen zusammengespielt am großen Projektor, oder wie soll man sich das vorstellen?
Also prinzipiell, wie die Lehrer es einsetzen wollen, sollen sie es tun, aber wir werden jetzt noch im Dezember Lehrmaterial dazu rausgeben, auch weil uns bewusst ist, nicht alle Lehrerinnen sind so affin zu dem Medium. Ne, also wir haben Trailblazer, diese Vorreiter, die wollen das einsetzen. Wir wollen ja aber, dass im breiten Feld eingesetzt wird. Und was das Lehrmaterial vorschlägt, ist eine Doppelstunde, die wirklich dann eben diesem Spiel gewidmet ist. Dann wahrscheinlich meistens in Geschichte oder vielleicht in Hamburg heißt es dann PGW, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Und das sieht dann so aus, dass die Schüler und Schülerinnen in Gruppen jeweils einen Charakter spielen. Und schon in der Gruppe gibt es eine kleine Rollenverteilung. Die kann sowas sein wie, es gibt den einen, der ist quasi der Spieler, der dann eben das Spiel steuert, dann aber auch ein bisschen diese Aufgabe hat, achtet drauf, dass alle mitkommen. Weil erfahrungsgemäß, es wollen nicht immer alle das Spiel bedienen, aber andere wollen es sehr gerne und dann ist es gleich in so eine Rolle überführt. Ein anderer ist dann, kann zum Beispiel sein, der Game Designer. Überlegt drauf, wie funktioniert das Spiel, wie vermittelt es das eigentlich. Andere dann vielleicht der Historiker, Historikerin. Dass das schon, das Spielen selbst ist eine aktive, rezipierende Erfahrung. Und dann dauert das so seine halbe Stunde und dann kommt eben so eine Reflexionsebene. Was hat der Charakter erfahren? Teile dich dann über diesen Charakter auch dem Rest der Klasse mit, vermittelt über die Charaktere in Dialog miteinander. Das ist so die ganz grobe Skizze, die auch wir getestet haben, die auch gut zu funktionieren scheint und die auch eben in diesem Rahmen der Doppelstunde funktioniert.
Okay, das hört sich interessant an, weil so entsteht natürlich auch umgehende Kommunikation. Oder jemand macht sich Notizen und man kann dann darüber in den verschiedenen Gruppen sprechen, okay. Jetzt hast du vorhin nebenbei erwähnt, dass du ja auch Spieler bist. Natürlich, was bist du denn für ein Spieler? Was zockst du denn gerne? Was hat dich denn so geprägt und auf was freust du dich?
Also, wenn vielleicht von der Prägung anzufangen ist, glaube ich, gibt es, also aktiv gespielt zuerst erinnere ich mich an Link's Awakening auf dem Game Boy und das erste Diablo. Das waren, glaube ich, die ich auch, also The Link's Awakening, kein Wort Englisch verstanden und dann eben so ein bisschen durchge-Brute-Forcing-mäßig und Diablo auch viel zu jung gespielt, also bald auch in Bezug gekommen, weil mein Vater auch schon mit C64 gespielt hat. Das waren so prägend und seitdem...
Bist du Diablo denn treu geblieben bis heute?
Das zweite habe ich gespielt noch, das auch tatsächlich ein bisschen Multiplayer. Das dritte, vierte habe ich nicht mehr angefasst. Aber ich muss sagen, ich war auch nie so ein großer... Oder seit schon ein paar Jahren eigentlich kein großer Multiplayer-Spieler mehr. Ich war eine Weile noch sehr aktiv in der Arma-Community, was ich was sage. Mhm, ja. Aber seitdem bin ich eigentlich eher so ein Solo-Spieler. Also was ich gerade, ich spiele durch die ganze Bandbreite weg. Ich bin furchtbar anfällig für diese Paradox-Spiele, also aber auch im Sinne von, dass dann Stunden verfliegen und ich bin dann, muss da ein bisschen aufpassen.
Hearts of Iron, Crusader Kings.
Victoria 3, tatsächlich. Victoria 3 und Europa Universalis sind so die beiden Hauptprobleme für mich. Wobei ich habe gerade, gab es im Sale, das ist Oxygen Not Included und das hat mich auch sofort wieder, das ist Crack Cocaine Film. Das muss ich echt aufpassen. Und ansonsten bin ich gerne gerade, aber also eher was viel besser in einen vernünftigen Arbeitsalltag passt, ist eher auf dem Steam Deck so kleinere Sachen probieren, weil ich das einfach mal wieder weglegen kann und so. Da habe ich neulich jetzt das vierte Resident Evil mal durchgespielt, weil ich das nie gespielt hatte.
Ja, das ist ja ein weites Feld.
Ja, genau, es ist so ein bisschen einfach, es ist bei mir auch eher dieses, ich interessiere mich einfach auch oft dann für kleinere Indie-Titel und einfach auch für, ich merke halt, ich bin auch immer ein bisschen auf der Suche nach so was Neues, was ich noch nicht kenne, so weil ich noch nicht identifizieren kann, als ich kenne die Spielmechaniken. Also was mich von der Wahl total geflasht hat, waren zum Beispiel Return of Obra Dinn und Case of the Golden Idol. Das war so für mich auf eine Art erkennbar, aber doch ganz neu. Und das hat mich dann auch nochmal so anders abgeholt. Das finde ich auch total genial, wenn Spielen das irgendwie noch gelingt. Und deswegen schaue ich mich auch gerne auf Itch um, was so eher so in diesen kleinen Indie-Sachen passiert.
Kannst du kurz erläutern, was für all die, die es jetzt nicht kennen, aber sich neugierig jetzt gerade Notizen machen, was in Obra Dinn passiert?
Ja, Obra Dinn ist ja, also das Setup ist so schön, das klingt so schön langweilig, man ist, glaube ich, so eine Art Versicherungsvertreter, der auf ein eingelaufenes Geisterschiff, also spielt in so einem viktorianischen Zeitalter mäßig, geschickt wird, um zu erkunden, was ist da passiert. Und dann ist es ein Puzzle, das so funktioniert, dass man immer an bestimmten Stellen quasi die Szenen der letzten Tage dieses Schiffes dann so eingeblendet, überblendet wird über die aktuelle, also über die eigentliche Szene. Und dann sind das so mehr oder weniger chaotische Szenen, aus denen man rekonstruieren muss, wie ist eigentlich der Ablauf gewesen. Also wer hat da auf wen zuerst geschossen, was ist da passiert? Und so hat man dann so ein Logbuch, in das man dann Namen, Tat, Verhältnis zu wem einträgt. Und so ergibt sich dann, fängt man an, auch mit so einem leeren Buch und mit Verlauf des Spiels füllt man das eben dann mit der Geschichte dieses Ereignisses. Und das hat einfach, und das hätte man auch total banal, wie man schon kennt, machen können, aber das ist einfach so, ich fand das so clever gestaltet. Und Case of the Golden Idol ist so ähnlich, dass mich das einfach sehr abgeholt hat damals.
Danke für die schöne Spielvorstellung am Ende unseres Podcasts hier. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da jetzt Lust drauf hat. Und das zeigt ja auch, dass du als Historiker, als Rechercheur, sage ich mal, als Angestellter bei einem Hamburger Museum und gleichzeitig eben auch Spieler bist, der mit seiner Initiative sicherlich auch viel dazu beigetragen hat, dass dieses interaktive Spiel Erinnern, also die Kinder vom Bullenhuser Damm, dass das jetzt so mit Paint Bucket entstehen konnte.
Ja, wobei ich muss sagen, also die Recherche, die ganze historische Expertise gab es ja von Seiten der Stiftung her und so weiter, sondern es war wirklich eher noch meine Rolle so ein bisschen, dass ich das, also diese Frage von, wie funktioniert das eigentlich, dass ein Spiel durch seine Mechaniken, nicht einfach durch einen Text, durch Ton, durch das Gezeigte, sondern durch Mechanik etwas über Geschichte vermittelt. Das kann man auch über jedes Spiel reden, Civilization, Crusader Kings und so weiter. Das war, glaube ich, ein bisschen mein Beitrag, gerade am Anfang zu wissen, wie kann ich eigentlich so die Seiten da zusammensteuern, dass das wirklich durch das Spiel, durch die Spielerfahrung, wir sagen immer diese Erfahrbarkeit von Erinnerung, dass das gelingt. Und genau, also ich meine, wie gesagt, das Spiel ist, du hast gesagt, klar, es ist gedacht für Schulklassen, aber es ist für jeden verfügbar und es ist auch für jeden gedacht. Also wenn man es eben mit dem Bewusstsein spielt, ist es jetzt nicht das nächste, was weiß ich, ich will nicht sagen Monkey Island, aber irgendwie das der komplexe Adventure-Hit, sondern es ist so ein kleiner von uns gestalteter narrativer Beitrag dazu, was uns auch wichtig war zu erzählen durch das Medium des Spiels zu dem Bullnusser Damm im größeren Kontext, dann ist das eigentlich für jeden gedacht und ja, es ist sogar mit Sprachausgabe, was vielleicht auch in dem Bereich noch relativ selten ist. Also die Produktion ist recht hoch.
Ja, schaut doch mal rein in den App Store oder den Google Play Store, da findet ihr Erinnern, die Kinder von Bullnusser Damm. Ich bedanke mich, Markus, das war ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Vielleicht können wir noch mal über das ein oder andere speziell skandinavische Thema sprechen. Das ist jetzt ein bisschen untergegangen, obwohl wir in Norwegen waren,
ja, die das Land sehr mögen, oder? Ja, aber ich war auch viel zu lange nicht mehr da. Also ich, es ist auch ein Sehnsuchtspunkt, wenn man es so nennen möchte.
Ja, das stimmt. Das ist es für mich auch. Okay, ich hoffe, für euch war das auch ein interessantes Gespräch. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch wie immer lange Spielzeit, angenehme Bosse. Bis demnächst.